Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Auch heute wieder Corona, Corona und noch einmal Corona. Das Krisenkabinett in Berlin hat getagt, es hat Beschlüsse gefasst, die haben mit der Ein- und Ausreise in Deutschland zu tun. Es gibt ein Kreditprogramm, es ist noch einmal verfeinert worden. Genau genommen, die Staatshaftung wird ausgedehnt. Und dann in Österreich, nun ja, der österreichische Bundeskanzler hat heute angekündigt, dass es bei ihm demnächst einen Hoffnungsschimmer gibt und dass möglicherweise die ein oder andere Beschränkung gelockert werden kann. All das werden wir Ihnen heute Abend genauer vermitteln. Beginnen wollen wir allerdings in London und das hat damit zu tun, dass der Premierminister inzwischen auf der Intensivstation liegt. Erst hieß es, nun ja, es sei reine Routine. Routine und Intensivstation, das passt nicht ganz zusammen. Deshalb möchte ich reden mit meinem Kollegen Friedbert Meurer. Herr Meurer, was ist da bisher bekannt geworden?
Also Routine ist das jetzt in der Tat nicht mehr. Ein Sprecher der Regierung in der Downing Street hat bekannt gegeben, die Symptome bei Boris Johnson hätten sich verschlechtert. Vorsorglich sei er auf Anraten der Ärzte in die Intensivstation verlegt worden. Darüber hinaus berichtet der Privatsender ITV Folgendes, nämlich, dass Boris Johnson heute im Laufe des Tages mit Sauerstoff versorgt worden ist, also mit einer Sauerstoffmaske. Er sei deswegen jetzt auf die Intensivstation verlegt worden, weil man da die Möglichkeit hat, gegebenenfalls, wenn sich sein Zustand noch einmal verschlechtert, dass er dann an eine künstliche Beatmungsmaschine angeschlossen würde. Das wäre dann eine dramatische Entwicklung, aber so weit sind wir noch nicht.
Was heißt das für die Regierungsgeschäfte? Es war ja angekündigt worden, Herr Johnson kann aus dem Krankenhaus arbeiten. Das war zumindest, ich will jetzt nicht sagen die Legende, aber das war das, was die Regierung offiziell heute im Laufe des Tages bekannt gegeben hat. Was heißt das jetzt im Moment?
Also ich glaube, dass er das nicht mehr kann. Er war heute bei Bewusstsein gewesen. Wenn man mit einer Sauerstoffmaske beatmet wird, ist man weiter bei Bewusstsein. Man wird nicht in Narkose gebracht, wie es bei der künstlichen Beatmung der Fall wäre. Boris Johnson sagte, der Sprecher der Regierung hat Dominic Raab, den Außenminister, gebeten, ihn zu vertreten, gegebenenfalls seine Amtsgeschäfte zu übernehmen. Das heißt noch nicht, dass damit jetzt der Außenminister der amtierende Premierminister ist. Aber es wird hier doch so interpretiert, faktisch hat damit Dominic Raab die Geschäfte übernommen. Er wird morgen früh um 9.15 Uhr hiesiger Zeit eine Krisensitzung leiten. Er ist jetzt derjenige, der die Kabinettssitzung leitet.
Das sind die politischen Implikationen. Was heißt das eigentlich für den weiteren Fortgang, jenseits natürlich des medizinischen Befindens von Herrn Johnson?
Davon wird natürlich sehr viel abhängen, wie es jetzt weitergeht. Boris Johnson, sollte er tatsächlich künstlich beatmet werden? Ich habe vorhin mit einem Arzt im St. Thomas Krankenhaus gemailt, der dort die künstliche Beatmung bei Patienten vornimmt, der Erfahrung damit hat, der sagt, wenn es dazu käme, dann wird es dramatisch, dann, ich zitiere ihn jetzt, mit etwas Glück kommt er durch. Das war das Letzte, was dieser Arzt mir gemailt hat. Also es ist schon eine sehr ernste und gravierende Situation. Dominic Raab hat gesagt, der Außenminister, er wird die Amtsgeschäfte jetzt im Sinne und in der Richtung von Boris Johnson führen. Die Hauptaufgabe im Moment besteht darin, dass das NHS, das staatliche Gesundheitssystem, die Ärztinnen, Ärzte, Krankenpfleger alles Notwendige bekommen, um ihre Arbeit zu verrichten. Also vor allen Dingen Schutzausrüstung, riesiges Thema und noch ein größeres Thema, Tests. Dass endlich die Ärzte und Krankenpfleger in die Lage versetzt werden, selbst getestet zu werden. Das ist eine enorm wichtige Aufgabe, um die sich aber Boris Johnson in der letzten Woche oder davor nicht persönlich gekümmert hat, sondern das ist die Aufgabe des Gesundheitsministers Matt Hancock. Der war letzte Woche auch außer Gefecht gesetzt, eine Woche krank, ist aber seit Freitag wieder an Deck. Also der Gesundheitsminister Hancock tut jetzt alles, damit diese ganz zentrale Aufgabe umgesetzt wird. Tests für Ärztinnen, Ärzte, für das Pflegepersonal in Krankenhäusern und im Idealfall auch in Altenheimen zu besorgen.
Dankeschön. Das war der Kollege Friedbert Meurer mit den neuesten und jüngsten Informationen aus London. Wir wechseln nach Berlin. Dort hat heute das Corona-Krisenkabinett getagt und da sind unter anderem Beschlüsse zu den Grenzen gefasst worden. Einzelheiten dazu von Johannes Kuhn.
Als Angela Merkel an diesem Nachmittag vor die Presse tritt, geht es natürlich auch wieder um das eine Thema. Wie lange dauert er noch, der Corona-Ausnahmezustand? Die Kanzlerin sagt erneut, heute ist nicht der Tag, das zu entscheiden. Und erklärt, ganz Naturwissenschaftlerin,
es gibt im Grunde Kriterien, die alle miteinander zusammenhängen. Das ist einmal dieser Reproduktionsfaktor R0. Das ist dann auf der anderen Seite die Frage der Verdopplung. Die hat etwas zu tun mit der Überbelastung des Gesundheitswesens. Es gibt auch die Frage, habe ich eine stabile Zahl von Neuerkrankungen? Und ist vielleicht die Zahl derer, die jeden Tag gesunden, ähnlich hoch wie der der Neuerkranken oder ist sie jedenfalls in einem bestimmten Verhältnis zueinander?
Kurz, Ansteckungen und Ansteckungsgefahr müssen weiter sinken. Am Dienstag nach Ostern schalten sich die Bundesregierung und die Bundesländer zusammen, um über die Zeit nach dem 19. April zu beraten. Die Existenz eines Konzeptpapiers der Bundesregierung, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, dementiert Merkel nicht. Demnach sollen in einer ersten Normalisierungsphase zunächst Einzelhandel, Restaurants und in bestimmten Regionen auch Schulen geöffnet werden. Vorausgesetzt, die Testkapazitäten würden massiv erhöht. Auch die Produktion in einzelnen Sektoren könnte dann wieder starten. Alles mit dem gebotenen Kontaktabstand, weshalb größere Veranstaltungen verboten bleiben würden. Und mit einer Schutzmaskenpflicht in Bussen, Bahnen, Fabriken und Gebäuden. Eine Pflicht, die die Bundesregierung noch nicht ausrufen will. Bislang zumindest, doch auch die Kanzlerin verfolgt, dass sich die Debatte verändert hat, auch unter Wissenschaftlern.
Aber wenn sich das jetzt immer weiter durchsetzt, dann werden wir natürlich auch dafür plädieren, dass Menschen das tun. Wie weit wir was mit welchen Begleiterscheinungen verbinden, das wird sich dann im Zusammenhang mit der Aussage zu möglichen Lockerungen ergeben. Das ist heute nicht der Tag.
Eine ausreichende Ausstattung der Bevölkerung mit Schutzmasken ist derzeit unmöglich. Ein Versäumnis, das die Bundesregierung nun zu korrigieren versucht. Unter Federführung des Wirtschaftsministeriums sollen Verträge mit deutschen Firmen geschlossen werden, die ihre Produktionsstätten auf Schutzmasken und andere nötige Medizingüter umrüsten wollen. Dafür soll es entsprechende Abnahmegarantien geben. Das alles wird aber Zeit brauchen. Schneller geht es da mit neuen Reisevorschriften. Wer künftig nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückkehrt, muss 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbringen. Umsetzen müssen diese Empfehlung allerdings die Bundesländer. Das soll bis Freitag geschehen. Die Regelung gelte:
egal auf welchem Wege diese Personen einreisen, sei es auf dem Landweg, sei es auf dem Seeweg oder auch auf dem Luftweg, es gilt für alle, die nach Deutschland einreisen und einen mehrtägigen Auslandsaufenthalt hinter sich haben.
So Björn Grünewälder, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Ausgenommen sind Berufspendler, nachweislich wichtige Geschäftstermine und Personen im Güterverkehrssektor. Nicht durchsetzen konnte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen mit dem Wunsch, auch an den deutschen Übergängen nach Polen, Tschechien, Belgien und in die Niederlande stärker zu kontrollieren. Gerade Nordrhein-Westfalen hatte sich dagegen gewehrt und argumentiert, dass aus Belgien und den Niederlanden ohnehin nur noch Berufspendler unterwegs seien.
Das war der Bericht von Johannes Kuhn. Das Kabinett hat noch andere Regeln beschlossen. Es gibt ein Schnellkreditprogramm. In der Vergangenheit war aufgefallen, ja, es gibt da Hilfen. Allerdings mussten die Banken 20% oder 10% auf ihre eigenen Bücher nehmen. Und da haben die Banken gesagt, bei vielen Unternehmen können wir das Risiko nicht mehr tragen. Also hat die Politik umgesteuert. Jetzt gibt es 100% Kredite aus der Staatskasse. Theo Gers.
Mittelständler kommen künftig schneller an dringend benötigte Hilfskredite. Denn die Bundesregierung legt nach bei den Darlehen, die über die staatliche KfW abgesichert werden. Der Staat übernimmt bei ihnen, anders als bisher, 100% des Haftungsrisikos. Bisher waren es je nach Unternehmensgröße 80-90%. Die restlichen 20-10% musste die jeweilige Hausbank abdecken, woran ein solcher Notkredit in Corona-Zeiten häufig scheiterte oder sich in die Länge zog. Nun übernimmt auch der Staat dieses Restrisiko. Aufwendige Prüfungen fallen dabei weg. Es gibt nur eine Bedingung. 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, musste das Unternehmen noch gesund sein, so Finanzminister Olaf Scholz.
Wer schon im letzten Jahr wirtschaftlich tätig war, wer im letzten Jahr schon Umsätze hatte, wer im letzten Jahr eine ordentliche wirtschaftliche Tätigkeit entrichtet hat und wer gern Gewinn gemacht hat, der kann auch 3 Monatsumsätze als Kredit bekommen von der Bank, von uns dann in diesem Fall 100% verbürgt, sodass keine eigene Bewertung der Bank notwendig ist. Und mit dieser 100% Verbürgung ist es dann auch möglich, dass das ganz schnell ausgereicht werden kann.
3 Monatsumsätze, maximal jedoch 500.000 Euro bei bis zu 50 Beschäftigten oder 800.000 Euro bei bis zu 250 Mitarbeitern können so als Schnellkredit binnen Tagen auf dem Konto des Mittelständlers landen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, der Zinssatz von 3% ist für Scholz dagegen der Preis für 100% Risikoabdeckung und den Verzicht darauf, bei diesen Darlehen groß auf die Kreditwürdigkeit oder das Tempo zu schauen.
Also wenn es klappt, dann können die Banken noch Donnerstag loslegen mit der Bearbeitung der Sachen. Und das wäre schon ziemlich schnell.
Verbesserungen gibt es auch für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen von bis zu 10 Mitarbeitern. Auch sie können Hilfskredite künftig in 10 statt bisher 5 Jahren tilgen. Außerdem wird die Kreditvergabe unbürokratischer, weil der Staat auf die Abgabe einer Fortführungsprognose verzichtet. Während die Regierung mit diesen Krediten den massiven Forderungen aus Industrie, Handel und Handwerk nachgibt, bleibt sie bei den von anderen EU-Staaten ebenso nachdrücklich geforderten Corona-Bonds standhaft. Die lehnt die Bundesregierung unverändert ab und daran wird sich bei den morgigen Beratungen der EU-Finanzminister nichts ändern. Denn auch Kanzlerin Merkel will keine neuen Schuldeninstrumente wie Corona-Bonds es wären. Die Bundesregierung setzt auf den Euro-Rettungsschirm ESM. Hier sollen Kredite weitgehend ohne Auflagen vergeben werden und auf ein Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank EIB. Ferner auf das von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene Programm SURE. Damit würde wie in Deutschland Kurzarbeit finanziert. Angela Merkel:
Wir als Bundesrepublik Deutschland haben mit dem Kurzarbeitergeld sehr gute Erfahrungen gemacht. Nicht alle können das in gleichem Maße im Augenblick tun und deshalb das Angebot bis zu einer Höhe von 100 Milliarden Euro. Da müsste Deutschland 7 Milliarden Euro sozusagen Garantien geben, ein solches Instrument zur Verfügung zu stellen, damit Arbeitsplätze nicht verloren gehen.
Genau auf dieser Linie bewegt sich auch Finanzminister Olaf Scholz. Auch er ist gegen Corona-Bonds und verweist vor allem darauf, dass alle anderen von Deutschland favorisierten Instrumente vor allem einen Vorteil haben. Sie helfen schneller als die neuen Bonds.
Wir brauchen auch keine Debatten über die Frage, wie man seine Wirtschaft in Zukunft aufstellen soll, sondern wir brauchen jetzt schnelle, direkte Hilfe. Und zwar solche, die auch gleich funktioniert. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt 3 Instrumente, die wir schon haben, die verfassungsfest sind in Deutschland, die mit den europäischen Verträgen übereinstimmen und die wir diese Woche scharf schalten können, wo wir nicht lange Parlamentsverfahren, Volksabstimmung und sonstige Dinge überall in Europa brauchen.
Soweit der Finanzminister im Beitrag von Theo Gers. Wir schauen nach Österreich. In Österreich nun ja, dort soll es wieder Licht am Ende des Tunnels geben. Das ist zumindest das, was der Bundeskanzler und verschiedene Minister seines Kabinettes heute versucht haben, den Österreichern beizubringen. Es geht wieder voran. Und wie es denn vorangehen soll, Clemens Fehrenkotte schildert es uns.
Das langsame Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens könne nur möglich sein, wenn sich die Bevölkerung weiterhin strikt an die restriktiven Maßnahmen halte, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Vormittag in Wien. Das Ziel sei es, schneller als andere aus der Krise herauszukommen. Dazu kündigte Kurz einen Fahrplan an, um eine Perspektive für eine schrittweise Rückkehr in eine, Zitat, neue Normalität zu bieten. So könnten ab Dienstag nach Ostern kleinere Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 400 Quadratmetern wieder öffnen, sowie Bau- und Gärtenmärkte. Ab dem 1. Mai sei es das Ziel, dass alle Geschäfte, einschließlich Friseurgeschäften, wieder öffnen könnten. Hotels und Restaurants könnten frühestens ab Mitte Mai mit einer Öffnung rechnen. Eindringlich appellierte Kurz:
Die Osterwoche wird eine entscheidende Woche für uns sein. Es wird eine Woche sein, die ausschlaggebend dafür ist, ob die Wiederauferstehung nach Ostern, die wir uns alle wünschen, auch so stattfinden kann.
Kurz kündigte an, dass die Maskenpflicht zum 13. April auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausgeweitet werde. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist nach einigen Übergangstagen ab heute in allen Supermärkten und Drogerieketten verbindlich. Zugleich würden die bisherigen Ausgangsbeschränkungen bis Ende dieses Monats verlängert. Weiterhin gelte daher, dass man nur zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Unterstützen von Dritten und zum Sport- und Spazierengehen im Kreise der Familie oder Wohnungsinsassen die Wohnung verlassen dürfe. Die Schulen blieben bis Mitte Mai geschlossen. Der Unterricht werde im Homeschooling fortgesetzt, so Kurz. Veranstaltungen würden in Österreich bis Ende Juni nicht stattfinden. All diese Lockerungen seien nur möglich, wenn, so Kurz, Zitat, wir jetzt in den kommenden Tagen alles geben.
Ich ersuche Sie dringend, dass wir durchhalten, auch wenn es schwerfällt, weil alles andere bedeutet, dass die Krankheit sich wieder schneller ausbreitet und wir de facto das verspielen, was wir jetzt in den letzten 3 Wochen zustande gebracht haben.
Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach von großen Erfolgen, die durch rasche Maßnahmen erzielt worden seien. Mitte März habe die Verdopplungszahl der Virusinfizierten bei 3,6 Tagen gelegen. Heute liege sie bei 16,5 Tagen. Seit 1. April sei die Anzahl der Patienten, die auf Intensivstationen lägen, stabil geblieben. Sie liege heute bei 250 Menschen. Zugleich nahm Österreichs Gesundheitsminister den sogenannten umstrittenen Ostererlass vom vergangenen Wochenende zurück, der landesweit für viel Unmut gesorgt hatte. Es sei nicht notwendig, wonach nur maximal 5 Personen in der Wohnung zusätzlich empfangen werden könnten. Die bisherigen Beschränkungen reichten aus, um sogenannte Corona-Partys aufzulösen.
Das war der Bericht des Kollegen Clemens Fehrenkotte. So viel dazu. Wir wollen das Ganze bewerten und ich freue mich, am Telefon Sepp Schellhorn zu haben von den NEOS in Österreich. Schönen guten Abend, Herr Schellhorn.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Fangen wir mal an mit dem Bundeskanzler. Er hat ja heute in Österreich, das ist nicht ganz neu, auch viel Eigenlob bei der Pressekonferenz dabei gehabt. Loben Sie ihn auch?
Es jagt ja eine Pressekonferenz die andere, also das ist eher schon eine Inszenierung. Es wird dann immer wieder die Ankündigung von der Ankündigung gesprochen. Aber im Grunde genommen haben wir viel zu lange Zeit verbraucht, um auch die richtigen Schritte zu setzen. Einiges ist jetzt gelungen nach 3 Wochen, aber dafür gibt es viel zu viele Arbeitslose.
Wir haben 2 Dinge. Wir können einmal zurückblicken, das haben Sie gerade angesprochen, nach vorne. Fangen wir in der Tat mit dem Rückblick an. Ich nenne jetzt das Stichwort Ischgl. Da sagen viele, da hat sowohl die Bundesregierung, aber auch die Landesbehörden, da haben sie zu spät reagiert. Ist das auch Ihre Analyse?
Ja, in der Tat. Also das müssen wir dann, wenn wir alles überstanden haben mit Corona, mit politischen Untersuchungsausschüssen klären. Hier wurden mit Sicherheit große Fehler gemacht und die müssen aufgeklärt werden.
Weil diese Fehler natürlich insofern wichtig sind, weil die am Ende zu einer Maßnahmenkaskade geführt haben, die dann zu genau den Schwierigkeiten in der Wirtschaft geführt hat, die Sie da gerade ansprechen, richtig?
Ja, Herr Heide, das ist so. Wir haben ein bestehendes Epidemiegesetz ausgehebelt und das Corona-Schutzgesetz beschlossen. Damals gab es noch einen Schulterschluss, muss man dazu sagen. Alle Parlamentsparteien haben sich dazu bekannt, jedoch mit unterschiedlichen Ansichten. Also wir haben zuerst gesehen, ja, es ist eine Krise, es ist eine Gesundheitskrise. Gesundheit geht vor, aber danach geht es um alles. Und wenn es danach um alles geht, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um die Unternehmen, die Arbeitsplätze beschaffen oder bereitstellen. Und das ist die große Herausforderung. Hier haben wir enorme Versäumnisse, weil wir einfach viel zu lange gebraucht haben, um diese umzusetzen. Ich nenne ein Beispiel die Kurzarbeit. Bis die klaren Regelungen feststanden, dauert es immerhin an die 20 Tage. Was haben wir im Vergleich zur Schweiz, die das viel schneller und viel kürzer und viel großzügiger auch gehandhabt haben? In der Schweiz gibt es de facto nur 35.000 neue Arbeitslose und in Österreich gibt es über 500.000 neue Arbeitslose.
Jetzt schauen wir mal nach vorne. Stichwort Wirtschaft muss wieder langsam in den normalen Trott zurückkommen. Da hat Herr Kurz ja angekündigt. Erstmal vielleicht die Kriterien. Ich glaube, die sind nochmal wichtig, heute in den Vordergrund zu heben. Es sind ja Ankündigungen, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, die dann eintreten, wenn sich der Trend weiter so fortsetzt, oder?
Das ist richtig, das hat er heute angekündigt. Der nächste Stichtag ist der 14. April. Dann soll in Kraft treten, wenn sich die Infektionskurve weiter verflacht, dass hier auch kleine Läden, dass die Wirtschaft wieder langsam hochfährt. Das haben wir Liberalen ja schon eine Woche lang gefordert. Wir haben gestern auch noch einen Vorschlag gemacht, in den hier kleine Läden, nicht nur der Supermarkt, die Grundversorgung, sondern auch jeder kleine Laden mit einer 10+1+1 Regelung aufmachen.
Das müssen Sie uns erklären.
Ja, die 10 pro 10 Quadratmeter darf eine Person mit einem Abstand von einem Meter in einem Geschäft, in einem Modeladen, in einem Buchhandel oder in einem Gasthaus sein. Und das ist, glaube ich, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum, jetzt komme ich ja auch aus der Gastronomie, aber warum nur der Wirt ums Eck sein Wiener Schnitzel über die Straße verkaufen kann, aber ein anderer sein Buch nicht beim Buchladen abholen kann.
Welche Chancen sehen Sie denn dafür, dass die Menschen genau mitmachen? Denn das, was Sie sagen, diese Regel 10 plus 1 plus 1, die kann natürlich kaum überwacht werden. Die Menschen müssen schon verstehen und bereit sein, das auch zu akzeptieren. Richtig gedacht?
Das ist richtig gedacht. Die Österreicher sind in den vergangenen 3 Wochen, jetzt sind wir in der Woche 4, sehr diszipliniert gewesen. Man hat gesehen, es funktioniert. Es funktioniert auch bei der Apotheke, es funktioniert beim Drogerieladen, es funktioniert aber auch im Supermarkt, dass hier Abstand gehalten wird. Das geht auch ganz einfach mit einer Information vor dem Lokal, dass hier auch die Abstände eingehalten werden. Und hier ist man doch sehr diszipliniert. Eher das Gegenteil findet ja statt in den urbanen Zentren bei den Freizeitbeschäftigungen wie Sport oder Spazierengehen oder so. Hier ist man meistens zu nahe dran. Hier gibt es aber auch intensive Kontrollen der Polizei, dass man hier auch den Abstand hält. Aber im Großen und Ganzen sind die Österreicher sehr diszipliniert.
Auf der anderen Seite, das Risiko, dass man es zu früh lockert, ist natürlich da. Da sind wir dann wieder fast bei Ischgl am Anfang, oder?
Nein, also da gibt es einen großen Unterschied, nämlich die Massenversammlungen finden ja nicht statt. Und der Vizekanzler hat heute auch verkündet, dass jede Veranstaltung bis zum 1. Juli untersagt ist. Also das heißt auch, Veranstaltungen mit mehr als 5 Personen dürfen nicht stattfinden. Versammlungen und der Körperkontakt ist hier nicht so. Es ist natürlich auch die Befürchtung, dass ein zweiter Shutdown kommen muss. Aber in einer disziplinierten Art und Weise kann es funktionieren. Nämlich wir müssen auch ganz vorsichtig damit umgehen. Wir müssen die Balance schaffen zwischen der Volksgesundheit, der Gesundheit der Bürger, aber auch zwischen einem wirtschaftlichen Wiederhochkommen. Nämlich die Wirtschaft in Österreich kracht derartig, dass wir hier große Angst haben, dass hier ein großes Insolvenzverfahren für möglichst viele oder leider viele Betriebe in Kraft treten wird.
Letzter Punkt ganz kurz, Stichwort Tracking und App. Wie stehen Sie da? Im Moment heißt es Freiwilligkeit, ist das richtig und machen dann genügend Leute mit?
Es war ein großes Kommunikationschaos der Regierung und der Regierungsparteien beider, der Grünen, aber auch der Türkisen, also der ÖVP. Es ist noch immer nicht ganz klar, ob es rein freiwillig ist oder nicht. Also diese App, die hier vorgestellt wurde vom Roten Kreuz, die ist noch nicht implementiert in die große europäische Lösung. Wir als Oppositionspartei treten ganz stark dagegen auf, dass hier ein Tracking stattfindet und Daten gespeichert werden. Das konnte uns bis jetzt noch keiner garantieren, dass die nicht gespeichert werden. Und es ist uns besonders wichtig zu betonen, hier geht es um die Grundrechte der Menschen, der Österreicherinnen und Österreicher, und die müssen bewahrt werden.
Dankeschön. Das war Sepp Schellhorn von den österreichischen NEOS. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unsere Kurzberichte beschäftigen sich mit den Menschen, die im Moment viel helfen. Immerhin, sie sollen eine Prämie bekommen, 1.500 Euro. Claudia Plass.
Geplant sind 1.500 Euro für Vollzeitbeschäftigte in Altenpflegeheimen und in der ambulanten Pflege. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, BVAP, haben sich auf entsprechende Eckpunkte eines Tarifvertrages geeinigt, wie ein Verdi-Sprecher dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. Das Geld soll mit dem Juligehalt ausgezahlt werden. In Altenpflegeheimen und in der ambulanten Pflege arbeiten überwiegend Altenpfleger. Teilzeitbeschäftigte sollen einen Anteil entsprechend den tatsächlich geleisteten Stunden erhalten. Für Auszubildende ist eine Sonderzahlung in Höhe von 900 Euro geplant. Der BVAP vertritt unter anderem den Arbeiter-Samariter-Bund und die Arbeiterwohlfahrt. Der Tarifvertrag soll nun für die entsprechenden Mitarbeiter gelten und allgemeinverbindlich für die gesamte Branche erklärt werden, wie Verdi-Bundesvorstandsmitglied Bühler erklärte. Sollte das Vorhaben erfolgreich sein, könnten nach Angaben des Verdi-Sprechers mehr als 500.000 Beschäftigte in der Pflege profitieren.
Das Gesundheitssystem in New York ist ebenfalls am Anschlag. Da gibt es nicht mehr viel. Was es noch gibt, Peter Mücke.
Auch wenn in den vergangenen 24 Stunden wieder etwas mehr Menschen am Coronavirus gestorben sind, sprechen die Daten laut Gouverneur Cuomo dafür, dass New York möglicherweise den Höhepunkt der Pandemie erreicht hat. Die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden sind, ist erneut zurückgegangen. Auch andere Faktoren legten nahe, dass New York eine Art Plateau der Krise erreicht habe. Das Gesundheitssystem des Bundesstaates ist nach Cuomos Worten an der maximalen Kapazität angekommen. Die Auslastung der Krankenhäuser sei so nicht aufrechtzuerhalten. Der Politiker der Demokratischen Partei kündigte an, heute noch US-Präsident Trump darum zu bitten, das Armee-Lazarettschiff, das in New York vor Anker liegt, für Corona-Patienten freizugeben. Bisher war geplant, dort nur andere Erkrankte zu behandeln. Cuomo rief die Menschen in New York auf, trotz des Frühlingswetters die Anordnungen zum Social Distancing einzuhalten. Die Polizei werde Verstöße streng ahnden. Die vorgesehene Geldstrafe soll von $500 auf $1,000 verdoppelt werden. Gleichzeitig ordnete er an, die Schließung von Schulen und nicht unbedingt notwendigen Geschäften bis zum 29. April zu verlängern.
Bei der AfD gab es heftigen Ärger. Herr Meuthen, einer der beiden Vorsitzenden, hatte die Spaltung der Partei ins Gespräch gebracht. Er musste jetzt zurückrudern, oder man muss besser sagen, er wurde gezwungen, zurückzurudern. Isabel Reifenrath.
Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will nicht mehr über die Spaltung der AfD diskutieren. Er bereut seinen Vorschlag der vergangenen Woche. Das hat der Bundesvorstand der AfD in einer Pressemitteilung erklärt. Demnach hat der Vorstand einstimmig für einen Beschluss gegen eine solche Debatte gestimmt. In der Mitteilung heißt es, dass Bundessprecher Jörg Meuthen sein Interview in der Online-Zeitung Tichys Einblick für einen großen Fehler halte. Darin hatte er vorgeschlagen, die AfD in einen sozialpatriotischen und einen freiheitlich-konservativen Flügel aufzuspalten. Nun habe sich Meuthen in der Telefonkonferenz der AfD aber zur Geschlossenheit der AfD als einheitliche Partei bekannt. Der Bundesvorstand begrüßt diese Klarstellung und spricht sich gegen jegliche Bestrebung aus, die Einheit der Partei zu gefährden. Nach seinem Vorschlag hatte Meuthen viel Kritik geerntet, unter anderem auch von seinem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, Ehrenvorsitzendem Alexander Gauland und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke.
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Investitionsquote in den letzten 20 Jahren drastisch zurückgefahren worden. Das können wir überall besichtigen, in den Schulen, auf den Straßen und bei den Bahnbrücken. Viele davon sind kaum noch zu sanieren. Cecilia Reible.
1004 Brücken sind es, bei denen die Instandsetzung sich laut Bund nicht mehr rechnet. Das sind etwa 4% der Eisenbahnbrücken in Deutschland. Würde man sie alle sanieren, lägen die Kosten dafür bei 7,3 Milliarden Euro, schreibt der Bahnbeauftragte der Bundesregierung Enak Ferlemann in seiner Antwort auf die Anfrage der FDP. Mit Abstand die meisten maroden Brücken stehen in Nordrhein-Westfalen, nämlich 257. Es folgen Baden-Württemberg und Bayern mit jeweils deutlich mehr als 100 Brücken in Kategorie 4. Die drei Bundesländer haben allerdings gleichzeitig die meisten Brücken im Bestzustand. Nach Angaben der Bahn ist die Sicherheit des Bahnverkehrs trotz des schlechten Zustands vieler Brücken nicht beeinträchtigt. Selbst Brücken der schlechtesten Zustandskategorie seien für die Nutzung des Eisenbahnbetriebs sicher, heißt es. Der Betrieb würde sonst nicht zugelassen. Der FDP-Obmann für Verkehr, Thorsten Herbst, spricht von einem bedenklichen Zustand. Nicht nur fehlendes Geld, sondern auch lange Genehmigungszeiträume hätten zum Modernisierungsstau geführt.
Um 23.38 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Heute von und mit Dorothee Holz.
Die Staaten, die Notenbanken, alle öffnen das Füllhorn in dieser Krise. Die Europäische Zentralbank hat Italien kräftig unter die Arme gegriffen. Im März kaufte die Notenbank für fast 34 Milliarden Euro Schuldtitel der Euro-Länder. Der größte Batzen entfiel auf Italien. Mit diesen Käufen sollen die Renditen gedrückt werden. Das hilft den Ländern, sich vergleichsweise günstig über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Italien schöpft langsam wieder etwas Hoffnung. Der Anstieg bei den infizierten Zahlen hat sich erneut verlangsamt. Das macht auch den Börsen Hoffnung. Zu Wochenbeginn zogen die Kurse europaweit kräftig an. Der DAX hat fast 6% zugelegt, mehr als 500 Punkte, schloss bei 10.075. Die Freude über diesen Kurssprung war trotzdem verhalten. Die Angst, dass wieder Panik um sich greift, nicht gebannt. Aktien, die beim jüngsten Crash besonders unter die Räder gekommen sind, legten am stärksten zu. Der Hersteller von Triebwerken für Flugzeuge, MTU, hat wieder Boden gut gemacht. Die Papiere hatten in der Vorwoche allerdings dramatische 87% verloren. Denn die Luftfahrtbranche ist mit der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen. Das hat auch Lufthansa-Aktien ins Mark getroffen. Autoaktien führten die DAX-Liste an, VW mit einem Plus von 14%. Dabei ist der Schaden auch für die Autobranche immens. Im ersten Quartal brach der Absatz bei BMW um gut 20% ein. Niemand kauft Autos, die meisten Autohäuser sind geschlossen. Laut Münchner IFO-Institut sind die Exporterwartungen der Branche massiv abgestürzt.
Das war der Börsenbericht, das war Dorothee Holz. Wir bleiben noch einmal beim Virus. Im Bundeskabinett wurde heute beschlossen, dass man verschiedene Dinge an den Grenzen ändert. Wie es in den Ländern geht, gemeint in den Städten, das ist allerdings nach wie vor nicht einheitlich. So gibt es jetzt eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Jena, als erste Stadt. Was das heißt und warum, Anke Preller.
Nicht ohne meine Schutzmaske. Das gilt beim Einkaufen im Supermarkt und auch in kleineren Verkaufsstellen. Die weitaus meisten Jener halten sich daran.
Ja, man nimmt hin.
Sehr speziell, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es nicht so lange anhält.
Was sein muss, muss sein. Ich find's richtig.
Ich brauche das schon länger. Ich bin Risikopatient, ihr schützt mich schon länger.
Ja, ich find's ein bisschen übertrieben, aber muss jeder handhaben, wie er möchte.
Doch auch Skeptikern bleibt nichts anderes übrig, wollen sie in Jena einkaufen oder mit Bus, Straßenbahn oder Taxi unterwegs sein. Wer keine Gesichtsmaske hat, der kann sich auch mit Tuch oder Schal behelfen. Viele Jenaer aber waren kreativ, tragen nun stolz den bunten, selbstgenähten Nasen-Mundschutz.
Das war die große Tochter, die hat am Wochenende genäht. Da war es gut, dass ich Weihnachten ihr eine Nähmaschine geschenkt habe, als hätte ich es gewusst.
Auch Profis an der Nähmaschine ließen sich nicht lange bitten, folgten dem Aufruf der Stadt, Bürger nähen für Bürger. So rattern die Nähmaschinen im Theaterhaus, in der geschlossenen Mensa und auch im interkulturellen Treffpunkt Weltraum. Hier sind drei Schneider aus Syrien am Werk.
Wir haben am Donnerstag das Beginnen und wir haben schon jetzt mehr als 200, 300 Masken schon geschneidet und wir helfen mit Jena.
Sie wollen Jena etwas zurückgeben, sagen die Männer, und mindestens 1000 Gesichtsmasken für die Familien von Klinikmitarbeitern fertigen. Gesammelt und verteilt werden die gespendeten Masken von der Bürgerstiftung Jena. Abnehmer sind unter anderem das Kinderheim und die Obdachlosenunterkunft.
Und wir geben das auch an Privatpersonen aus, die jetzt hier vorbeikommen.
Tausende Masken werden täglich für die Arbeit in Pflegeheimen, beim Rettungsdienst und der Feuerwehr gebraucht. Dieser Bedarf ist gedeckt, sagte ein Stadtsprecher MDR Thüringen. Auch das Uniklinikum und die Arztpraxen seien vorerst versorgt. Zum Glück habe die Stadt, bevor es richtig eng wurde auf dem Markt, ein paar verlässliche Quellen aufgetan. Die Maskenpflicht soll in Jena zunächst bis zum 19. April gelten. Dabei setzt die Stadt in erster Linie auf Freiwilligkeit, Akzeptanz und Vorbildwirkung. Angekündigt sind aber auch gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt.
Das war der Bericht von Anke Preller. Wir haben in diesen Tagen den ein oder anderen Podcast, zum Beispiel einen mit jenen Menschen, die im Moment in Deutschland Dienst tun. Unser Kollege Corbinian Frenzel hat mit zwei Menschen gesprochen. Wir wollen Ihnen das jetzt hier vorspielen. Bitte schön.
Wie erleben Sie das, also wenn wir nach Grenzen des Machbaren fragen, auch in Ihrer täglichen Arbeit? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, das will ich eigentlich können und leisten können und wir schaffen es nicht, wir können es nicht?
Ja, da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Das ist ein Dauerbrenner und der ist eigentlich zum Verzweifeln. Wir versuchen wirklich überall her Schutzausrüstung zu bekommen. Aber es gibt keine oder es gibt zu wenig. Und das sehen zu müssen, das macht also schon nervös. Und das ist ein sehr unguter Zustand, denn wir wissen, dass wir sehr viel mehr helfen könnten in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, wenn das Personal mit mehr Schutzausrüstung ausgestattet würde. Und dieses Thema, dass eben weltweit hier nichts greifbar ist oder immer nur marginal, ja, wir gehen dann in ein Pflegeheim und bringen 10 Schutzmasken, dass das natürlich nur mit einem milden Lächeln quittiert wird, ist ja völlig klar. Und dieser Dauerbrenner der Schutzausrüstung, also der macht schon nervös.
Das ist auf jeden Fall ein akutes Problem. Das hören wir an ganz vielen Stellen immer wieder. Haben Sie an anderer Stelle noch richtig akute Probleme?
Wir haben im Moment die Aussage der Kliniken, der Krankenhäuser, dass für einen gewissen Zeitraum alle gut gerüstet sind, aber eben nur über einen gewissen Zeitraum. Und wenn das dann mal mehr als 14 Tage sind und die Fallzahlen exorbitant weiter ansteigen, dann kriegen wir natürlich mit Intensivbetten, mit Beatmungsplätzen, bekommen wir dann auch Probleme.
Johannes Pott, Sie sagen, Sie haben kein Medikament. Gibt es für Sie da so Momente auch der Hilflosigkeit? Also, dass Sie sagen, Sie stehen da als Arzt und möchten gerne helfen, aber haben gar nicht das volle Instrumentarium, das Sie vielleicht bei anderen Situationen haben.
Ja gut, man sagt, als Intensivmediziner ist man natürlich gewohnt, gewisse Krankheitsbilder zu behandeln, die, sage ich mal, wo man darauf setzen muss, also die sind nicht aussichtslos, aber wo man darauf setzen muss, dass der Körper sich selber hilft, wo man kein jetzt geeignetes Medikament hat. Zum Beispiel bei einer schweren Sepsis, also bei einer Blutvergiftung, ist es ja auch so, dass wir geben zwar ein Antibiotika, die helfen sollen, aber die Antibiotika brauchen eine gewisse Zeit, bis sie wirken. 48 bis 72 Stunden. Und in dieser Zeit kann man nur intensivmedizinisch mit Medikamenten und Beatmung und kreislaufunterstützenden Medikamenten versuchen, den Körper über diese Zeit zu bringen, dass er das überlebt, dass er den Punkt erreicht, an dem die Antibiotika helfen. Der große Unterschied ist jetzt, dass wir eben gar kein Medikament haben bei Covid-19, was irgendwann anschlägt. Natürlich ist man da so ein bisschen hilflos und steht daneben und denkt, ja, schöner Mist, aber im Endeffekt sind wir es halt gewohnt, sage ich mal. Aber dass es jetzt diese Masse an Patienten gibt, denen man eigentlich nicht ursächlich helfen kann, das ist natürlich schon bedrückend.
Ein weiteres Gespräch führt uns ins Breisgau zu Waltraud Kann, der Leiterin der Sozialstation in Bad Krozing. Und Waltraud Kann ist eine der Gesprächspartnerinnen, bei der ich so richtig spüren könnte, wie sich die Situation entwickelt hat, wie sie sich auch verschärft hat. Wie ist das jetzt bei ihr? Hat sich für Sie auch nochmal deutlicher gezeigt, dass es Grenzen des Machbaren, des Möglichen gibt?
Was uns eher jetzt so die letzten Tage auch sehr beschäftigt hatte, war, es hat bei uns der Landkreis und die Stadt einen Aufruf gemacht. Und da wissen wir nicht so ganz genau, wie wir den einordnen können. So, sie wollen so hilfswillige Menschen für die Pflegeeinrichtungen suchen. Und wir selber gucken, dass möglichst wenig Kontaktpersonen in der Häuslichkeit sind. Ich weiß auch von den Pflegeheimen, dass die absolutes Kontaktverbot für die Angehörigen haben. Und das macht mich jetzt schon sehr auch wirklich nachdenklich, dass man hingeht und sagt, die Angehörigen dürfen nicht rein, denen wird der Zutritt verwehrt. Sie selber haben ja eine große Fähigkeit auch in der Pflege, in der Betreuung. Und jetzt will man quasi so aus so einem Aktionismus Freiwillige für diese Häuser suchen. Und das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich.
Menschen in Deutschland, einvernommen vom Kollegen Corbinian Frenzel. Wir haben das ungefiltert Ihnen gezeigt, damit wir einen besseren Eindruck von denjenigen bekommen, die immer noch viel tun in diesen Tagen. Es gibt noch andere Themen, zum Beispiel Flüchtlingskinder in Griechenland. Eigentlich sollten sie aufgenommen werden worden. Das ist längst beschlossen. Allerdings tut sich Deutschland bis heute schwer. Die einzigen, die bisher Ja gesagt haben, sind Luxemburg. Ulla Geuter.
Die Liste derer, die auf eine schnelle Aufnahme mindestens von 1600 Kindern aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln dringen, ist lang. Beschlossen hatten diese Notmaßnahme 8 europäische Staaten, darunter Deutschland, vor mehreren Wochen und nach monatelangem Vorlauf. Nun macht das Coronavirus die Evakuierung dringlicher. Die Vorstellung, dass über 20.000 Menschen auf engstem Raum durch Flucht und Entbehrung sowieso geschwächt erkranken, das ist für mich die Hölle, beklagt etwa die evangelische Bischöfin Beate Hoffmann. Im Bayerischen Rundfunk mahnt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wittmann-Mautz.
Die Situation wird nicht besser. Wir dürfen nicht warten, bis wir irgendwann nicht mehr in der Lage sind, die Kinder aufzunehmen. Und deshalb, jetzt ist noch die Zeit und deshalb dränge ich darauf, dass wir unseren Beitrag erfüllen.
50 Bundestagsabgeordnete aus der Unionsfraktion appellieren in einem Brief an die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen. Die Europäische Union, so schreiben sie, befinde sich angesichts der katastrophalen Zustände in einer ernsthaften Bewährungsprobe, ihre christlich-humanitären Prinzipien umzusetzen. Und obwohl das so ist, herrscht doch keine Einigkeit, denn offenbar verzögert sich die Abstimmung auf europäischer Ebene. Die Frage ist, wie Deutschland damit umgehen soll. Luise Amtsberg von den Grünen kritisiert.
Das eigentliche Problem ist natürlich weiterhin, dass die Bundesregierung und vor allen Dingen das Bundesinnenministerium die Forderung ausgibt, dass sie es nur gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten machen, dieses Umverteilungsprogramm. Wenn andere Mitgliedstaaten nicht dabei sind, dann erklärt sich die Bundesregierung eben auch nicht bereit, diese besonders Schutzbedürftigen aufzunehmen.
Noch am Freitag hatte sich von der Leyen im Interview mit der ARD hoffnungsvoll gezeigt.
Die griechische Regierung und die griechischen Behörden vor Ort müssen diese Jugendlichen identifizieren. Aber wir werden nächste Woche die ersten haben, die nach Luxemburg gehen. Sie hat mit all den Mitgliedstaaten geklärt, auch was sie zur Verfügung stellen können. Das hat seine Zeit gedauert. Ja, 2-3 Wochen sind vergangen, aber jetzt können wir damit starten. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Mitgliedsländer das tun.
Tatsächlich geht Luxemburg mit der Aufnahme von 10 Kindern voran. Der Außenminister des Landes, Jean Asselborn, ruft andere auf, es ihm gleich zu tun.
Ich denke vor allem auch an Deutschland und an Frankreich. Ich hoffe, dass Deutschland nicht auf Frankreich wartet und Frankreich nicht auf Deutschland wartet. Und inzwischen geschieht nichts.
Genau so allerdings klingt es aus Teilen der Unionsfraktion, deren Vize Thorsten Frey sagte der ARD.
Dafür braucht es wenigstens eine Handvoll europäischer Staaten, die dort vorangehen. Mit Verlaub, Luxemburg alleine ist es nicht.
Der Bundesinnenminister hat wiederholt deutlich gemacht, dass für ihn ein Vorgehen im europäischen Gleichklang von äußerster Wichtigkeit ist.
Betont auch Horst Seehofers Sprecher Björn Grünewalder und verweist auf laufende Absprachen. Die SPD dringt auf Aufnahme jetzt. Informationen etwa der Grünen, wonach wegen der Corona-Belastung alle Staaten außer Deutschland und Luxemburg erst einmal nicht mitmachen, bestätigt die Kommission zwar nicht direkt. Keines der Länder habe seine Bereitschaft zurückgezogen. Die Pandemie erschwere aber die Evakuierung, betont ein Sprecher. Wann Deutschland, wie Luxemburg, allein tätig würde, will weder das Ministerium beantworten, noch Regierungssprecher Steffen Seibert.
Wir hoffen und haben aber auch den Optimismus, dass es eben eine zeitnahe Lösung, eine europäische Lösung geben wird.
Morgen wird weiter verhandelt in einer Telefonkonferenz zwischen der Kommission und den Innenministern der beteiligten Länder.
Soweit Gudula Geuter. In der deutschen Bundesliga gibt es viele Vereine, die stehen kurz vor der Pleite. Das ist jedenfalls eine Nachricht, die uns seit dem Wochenende bekannt geworden ist. Die andere Frage ist, auch in anderen Ländern gibt es da Schwierigkeiten, zum Beispiel in England. Und da haben jetzt einige Vereine in der Premier League versucht, staatliche Unterstützung zu bekommen. Das ist inzwischen in Teilen wieder zurückgenommen. Allerdings, die Debatte darüber ist sehr aufgeheizt. Thomas Spickhofen.
Die britische Regierung hatte vor 2 Wochen angeboten, dass sie 80% des Gehalts von Angestellten übernimmt, die in Corona-geschädigten Betrieben arbeiten, bis zu einer maximalen Höhe von umgerechnet rund 2.800 Euro. An Profiklubs der reichsten Liga der Welt hatte sie dabei allerdings eher nicht gedacht. Bevor die so etwas beantragen, sollten sie erst einmal Geld bei ihren Profis einsammeln, heißt es aus der Regierung. Verhandlungen zwischen der Premier League und der Spielergewerkschaft PFA über 30% Gehaltskürzung oder Stundung endeten am Wochenende allerdings ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft sagt, wenn die Spieler 30% weniger Gehalt bekommen, dann zahlen sie 200 Millionen Pfund weniger Steuern. Und das schade letztlich auch dem steuerfinanzierten britischen Gesundheitsdienst NHS. Das wollen die Profis selbst nun allerdings wohl auch nicht so stehen lassen. Britischen Medienberichten zufolge haben mehrere Spieler inzwischen damit begonnen, selbst Verhandlungen mit ihren Clubs darüber zu führen, auf wie viel Gehalt sie verzichten und wem das zugute kommt. Eine vorschnelle Verurteilung wird den Spielern auch nicht gerecht, sagt Gary Lineker. Sie tun viel im lokalen Umfeld ihrer Vereine und werden das auch ganz bestimmt jetzt tun wollen.
Football is doing an amazing amount of great work in the community and I'm sure they'll want to stand up at this important moment.
Gary Lineker ist vielfacher englischer Nationalspieler und er moderiert Match of the Day, die Sportschau der BBC am Samstag. Lineker wirbt für ein bisschen Geduld.
Players will want to do their little bit. They're young men, very young men.
Die Spieler werden ihren Beitrag leisten wollen. Wir haben es aber auch mit vielen sehr jungen Spielern zu tun, Teenager oder gerade mal Anfang 20, die nicht so richtig wissen, wie sie sich verhalten sollen. Die brauchen jetzt ein bisschen Anleitung, was sie tun sollten. Die Spieler sagen, wir wollen sicher sein, dass das Geld auch wirklich dorthin gelangt, wo es benötigt wird. Schon in der vergangenen Woche hat Liverpools Kapitän Jordan Henderson eine Initiative gestartet, die zu einer Stiftung führen soll. In einer Videoschalte mit allen 20 Mannschaftskapitänen der Premier League habe Henderson einmütige Unterstützung erhalten, heißt es. Auch einige Trainer und Geschäftsführer von Erstligaklubs haben freiwilligen Gehaltsverzicht angekündigt.
Soweit der Bericht von Thomas Spickhofen. Ich habe inzwischen Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist die Kollegin Sonja Helmke. Die hat schon mal den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Sonja, bitteschön.
Ja, die Kommentatoren blicken auf die neuen Kredithilfen für den Mittelstand. Indem Unternehmen leichter an Kredite kommen sollen, will die Bundesregierung eine Pleitewelle verhindern. Für die Süddeutsche Zeitung geht man nun in die Vollen. Die Banken sollen die Kredite ohne die übliche Risikoprüfung ausreichen. Das Risiko für den Bund erhöht sich immens, auch wenn Finanzminister Scholz die Wahrscheinlichkeit für gering hält, dass die Kredite am Ende nicht zurückgezahlt werden. Daran wird er gemessen. Denn nun wird der Bund auch schwache Unternehmen mit staatlichen Krediten subventionieren, welche die Banken gleich aussortiert hätten. Nach Meinung der Ludwigsburger Kreiszeitung hat die Große Koalition sehr schnell dazugelernt. Noch bis eben galt die Ansage aus dem Wirtschaftsministerium als unumstößlich, dass die Banken zumindest ein Resthaftungsrisiko für den Ausfall von Firmenkrediten tragen müssten, weil sie das Geld ansonsten allzu sorglos weiterreichen könnten. Die Banken machten genauso umfangreiche und zeitaufwendige Prüfungen geltend wie bei einer kompletten Risikoübernahme. Vielen Unternehmen läuft aber genau diese Zeit davon, um sich über Wasser zu halten. Deshalb ist eine nunmehr zugesicherte Staatsgarantie von 100% richtig. Das rettende Ufer titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und fragt, doch an welches Ufer? Endete die Brücke im Nichts, würde der Fall tief und umso teurer. Deshalb braucht Deutschland, ähnlich wie Österreich, rasch einen Fahrplan auf dem Weg zurück zur Normalität. Es wird eine Fahrt mit vielen Haltestellen. Auch ein gelegentlicher Wechsel der Fahrtrichtung ist nicht ausgeschlossen. Denn über allem steht das Primat der Gesundheit. Doch ohne diese Perspektive droht ein Großteil der gigantischen Rettungsmaßnahmen ins Leere zu laufen. Die Zeitung Die Welt geht näher auf die Situation in Österreich ein, nachdem Bundeskanzler Kurz angekündigt hat, die Ausgangsbeschränkungen vom 14. April an schrittweise zu lockern. Österreich scheint aus heutiger Sicht die Krise in vorbildlicher Weise zu meistern. Österreich hat deutlich früher mit Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen begonnen als Deutschland. In Österreich wird klar kommuniziert, der Zickzackkurs eines Robert-Koch-Instituts etwa beim Mundschutz existiert bei Österreichs Gesundheitsbehörden nicht. Kanzler Kurz und seine Berater verkörpern Entscheidungskraft und Klarheit. Wer so verantwortungsvoll handelt, kann Beschränkungen wieder sukzessive lockern. Die Stuttgarter Zeitung vergleicht die Lage in Österreich mit der in Deutschland. Deutschland erlebt eine Kanzlerin, die Handlungsfähigkeit anders definiert und kann froh sein. Merkel weiß um die Zumutungen für Menschen und Wirtschaft und will eine zu hohe Geschwindigkeit vermeiden. Vorsicht ist geboten. Die Vorstellung, der zu frühe Versuch könnte scheitern, Leben kosten und die Dauer der Einschränkungen deutlich verlängern, ist Grund genug.
Dankeschön, das war die Kollegin Sonja Helmke. Das war unser Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es auch bei uns hier. Bevor ich mich verabschiede, sage ich noch, morgen früh ist ab 5 Uhr der Kollege Tobias Armbrüster da. Um 7.15 Uhr ein Interview mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, wie lange noch Corona-Politik. Und um 8.15 Uhr dann der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage Dankeschön für Ihr Interesse. Bis demnächst und tschüss.